In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 21. Januar 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Aussetzen löst nicht die Probleme der sonderpädagogischen Schulen im Land. Atomverbotsvertrag für Deutschland jetzt. Verdi fordert klare Regeln für die Kitas, Notbetreuung und mehr Schutz vor Corona. Und jetzt zum Einzelnen. Verdi fordert klare Regeln für die Kitas, Notbetreuung und mehr Schutz vor Corona. Entgegen der vorherigen Andeutung werden die Kitas und Grundschulen in Baden-Württemberg nicht zum 18. Januar wieder eröffnet. Ganz geschlossen sind die Kitas allerdings auch nicht. Radio Dreieckland hat mit Hanna Binder, der stellvertretenden Verdi-Landesbezirksleiterin, gesprochen.
Wie bewerten Sie die Entscheidung von Ministerpräsident Kretschmann, Schulen und Kitas erst einmal nicht wieder zu öffnen?
Ja, wir sind sehr froh, dass diese Entscheidung nicht getroffen wurde, jetzt gleich wieder komplett alles zu öffnen. Denn man muss sich das ja mal vorstellen, in den Kitas sind die Gruppengrößen bis zu 28 Kinder und in der räumlichen Ausstattung ist es sehr, sehr unterschiedlich, sodass in vielen Kitas, wenn die Gruppen komplett geöffnet hätten, die Abstandsregeln nicht einzuhalten sind. Und dann ist es ganz, ganz schwierig, gerade Kindern, aber auch den verantwortlichen pädagogischen Fachkräften, die das ja vermitteln sollen, zu erklären, weshalb sie jetzt in der Kita mit allen auf engem Raum zusammen sein dürfen, aber nach Hause nur einen Freund mitbringen können.
Kitas haben offen, sie bieten Notbetreuung an. Wie ist die Lage in der Notbetreuung in Baden-Württemberg?
Ja, wir haben die Situation in der Notbetreuung, dass wir jetzt in diesem Herbst und Winter deutlich mehr Kinder in der Notbetreuung in den Kitas hatten als noch im März im ersten Shutdown. Dort gab es verbindliche Regelungen von der Landesregierung, die gesagt haben, dass Notbetreuung nur dort in Anspruch genommen werden kann, wo die Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten und unabkömmlich sind. Das ist im Moment nicht so. Es gibt nur eine Orientierung und die Eltern können selbst sagen, wir brauchen eine Betreuung oder wir brauchen keine. Und dann liegt es an der Kita, ob sie versucht, das streng zu regeln oder ob sie das einfach so annimmt, wie die Eltern das sagen. Und dann haben wir die Situation, dass zum Teil mehr als die Hälfte der Kinder da sind und insgesamt einfach auch deutlich mehr als im März.
Sind Kitas denn wirklich Ansteckungsorte? Gibt es da belastbare Hinweise?
Ja, es gibt natürlich viele Studien mit unterschiedlicher Aussagekraft, weil natürlich auch unterschiedlich untersucht wird. Aber klar ist, dass Kinder auch Überträger sein können, auch wenn sie selbst sich nicht gravierend infizieren, dann können sie trotzdem das Virus übertragen und damit bringen sie natürlich auch die Beschäftigten in Gefahr, aber auch nicht nur die Beschäftigten, sondern es geht natürlich auch von Kind zu Kind und sie tragen es damit auch in die anderen Familien hinein.
Was sind Ihre Forderungen für den Gesundheitsschutz jetzt in der Kita-Notbetreuung?
Ja, es wäre gut, wenn es verbindliche Regelungen gäbe und wenn der Druck, alle Kinder aufzunehmen, nicht da wäre, sondern wenn die Kitas auch Maßnahmen ergreifen können. Was wir vor allem ganz dringend brauchen, sind zum Beispiel Zusatzkräfte, die auch die ganzen Desinfektionsaufgaben übernehmen. Und wir brauchen auch für die Kitas mehr Möglichkeiten, den Kontakt auf anderen Wegen zu halten und Elterngespräche zu führen etc. Dazu gibt es technisch so gut wie keine Ausstattung. Die Kitas haben kein WLAN. Die Beschäftigten haben keine mobilen Endgeräte für die Erreichbarkeit. Da gibt es noch ganz, ganz viel, was man auch relativ schnell machen könnte. Und was natürlich jetzt an erster Stelle wirklich dringend her müsste, wären FFP2-Masken und eine Maskenpflicht auch in den Kitas.
heißt, diese FFP2-Masken, die sind momentan für das Personal nicht vorhanden.
Naja, wenn Sie sie selber kaufen, dann sind sie natürlich schon vorhanden, aber es gibt keine Masken, die der Arbeitgeber stellt in der Regel, also es sei denn, er tut es freiwillig. Das ist natürlich von Träger zu Träger unterschiedlich. Es gibt natürlich auch da erfreulicherweise gute Ausnahmen, aber das Land gibt hier auch keine Zuschüsse oder besorgt nicht die Masken für die Kitas. Im Gegensatz zu den Schulen, wo sie das ja schon gemacht haben, ist das für die Kitas bisher nicht vorgesehen.
Beschäftigte in Kitas und Grundschulbetreuung sollen bei der Impfung weiter priorisiert werden, fordert Verdi. Wäre es nicht sinnvoller zu sagen, Arbeitszwang aufheben und den Eltern auch finanziell ermöglichen, zu Hause zu bleiben?
Das eine schließt das andere nicht aus. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir in der Impfreihenfolge das pädagogische Personal und die Beschäftigten der Kitas und der Schulkindbetreuung und im Übrigen auch der Schwerbehindertenbetreuung ganz in eine höhere Priorisierung bekommen, weil die eben oftmals nicht mit Schutz arbeiten können und ganz nah dran sind an den Menschen. Und dann kann man andere Maßnahmen parallel dazu auf jeden Fall machen. Das eine, wie gesagt, schließt das andere ja nicht aus.
Braucht es beim Thema Kita-Öffnung ohne ausreichenden Schutz vor Ansteckung mehr Druck auch von den Beschäftigten mit der Botschaft, nein, wir werden unsere Gesundheit nicht für die Wiedereröffnung aufs Spiel setzen?
Also ich denke, dass die Beschäftigten das schon sehr deutlich äußern. Wir bekommen auf alle unsere Veröffentlichungen zu dem Thema sehr, sehr positive Resonanz. Die Beschäftigten wissen das zu schätzen und sagen, wir sind froh, dass ihr da seid. Wir sind froh, dass ihr das äußert. Es ist gut, dass ihr uns vertretet. Und dann kann man ja auch sehen, also viele Verantwortliche werfen den Beschäftigten vor, dass sie dazu neigen, sich schnell krank zu melden. Und das ist natürlich die Kehrseite dessen, dass Beschäftigte damit auch zum Ausdruck bringen, dass sie vielleicht, dass sie sich auch nicht sicher fühlen. Wer sich nicht sicher fühlt und denkt, er ist einem hohen Risiko ausgesetzt, der wird sich natürlich auch schneller dann krank melden, wenn er das Gefühl hat, ich kann dann nicht mehr hingehen. Und dann ist es natürlich auch ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich auch wirklich Kommunen, wo es sehr gut läuft, wo auch Risikobeschäftigte und ältere Beschäftigte schon gleich im Frühjahr in andere Tätigkeiten genommen wurden, wo die in den Gesundheitsämtern mittlerweile arbeiten etc. Und deswegen auch dem Risiko nicht ausgesetzt werden. Aber dadurch entsteht natürlich erst recht die Notwendigkeit, was ich eingangs schon gesagt hatte, auch zusätzliches Personal dann in die Kitas zu holen, um da wirklich gute Abläufe auch gewährleisten zu können.
Selbst wenn die Gewerkschaft Verdi nicht zu Streiks aufrufen wird, weil es sich erstmal nicht um tarifvertraglich regelbare Ziele dreht, müssten es nicht die Beschäftigten selber tun? Wilde Streiks für besseren Gesundheitsschutz?
Nein, dazu können wir nun wirklich nicht raten, dass hier wild gestreikt wird. Ich glaube auch, soweit ist es nicht so gut funktioniert unser System auch. Wir haben ja auch gesehen, dass jetzt, obwohl Frau Eisenmann unbedingt schon gleich die Komplettöffnung wollte, sie dies nach vielen Diskussionen und weil es auch vom Gesundheitsamt Bedenken gab, im demokratischen Prozess dann zurückziehen musste und wir jetzt noch die Gelegenheit haben, auch die Zeit bis Februar zu nutzen und noch weitere kreative Ideen auch für Gesundheitsschutz und Maßnahmen zu erarbeiten.
Sie haben mehrfach betont, dass momentan aufgrund der Lage eigentlich Personal in den Kitas fehlt. Wie ist es denn auch angesichts der Debatte um die Systemrelevanz von Kitas zu werten, dass zum Beispiel jetzt die Stadt Freiburg angekündigt hat, Tariferhöhungen angesichts der Finanzlage in der Corona-Krise nicht mehr über zusätzliche Zuschüsse an die städtischen und externen Träger wie Caritas, Diakonie oder auch freie Träger von Kitas auszugleichen, dass diese Träger und auch größeren Träger also selber eher einsparen müssen jetzt?
Ja, das halte ich für einen Riesenfehler. Und wir haben die Stadt Freiburg auch dazu aufgefordert, das nicht zu tun. Wir sind da auch im Gespräch vor Ort, auch mit den Kommunalpolitikern. Das ist absolut an der falschen Stelle gespart. Wir graben uns da ein Loch. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, wir vergeben diese Leistungen der Bildung an externe Träger, weil wir sagen, das machen wir jetzt nicht selber oder weil die es anbieten, und dann hinterher sagen, aber wir wollen dafür jetzt nicht bezahlen. Wenn wir deren Lohnniveau absenken, wenn wir den eigenen Flächentarifvertrag gefährden, dann legen wir die Axt ans System an, und das kann nicht in unserem gemeinsamen Interesse sein. Deswegen bin ich auch da zuversichtlich, dass wir in der Diskussion das möglicherweise auch noch hinbekommen. Denn Personalmangel hatten wir schon vorher, und der geht nicht von heute auf morgen weg. Wir können auch nicht so schnell neue Leute qualifizieren. Wir werden, wenn die Öffnung kommt, werden wir erst recht wieder Menschen brauchen, die auch jetzt die entstandenen Defizite dann wieder aufholen. Also deswegen können wir uns das gar nicht erlauben, hier auch so wichtiges Personal möglicherweise zu verlieren, wenn wir da an die Arbeitsbedingungen rangehen.
Abschließend nochmal zusammengefasst, was müssen im Zusammenhang mit Kitas und Corona nun in Baden-Württemberg für Schritte gegangen werden?
Es müssen überall, auch vor Ort, auch die Beschäftigten einbezogen werden in die Gesundheitskonzepte, in die Erarbeitung von Gesundheitskonzepten. Es müssen klarere Vorgaben vom Land da sein. Und dann muss klar sein, zum Beispiel auch, dass die Abstände eingehalten werden können. Das heißt, dass die Gruppengröße weiterhin etwas reduziert bleibt und wir so dann Gesundheitsmaßnahmen wirksam umsetzen können. Aber wie gesagt, was viele eben noch nicht machen, ist, die Beschäftigten auch einzubeziehen. Da wird aus dem Rathaus entschieden, wie die Kita zu öffnen ist, und diesen Weg sollten wir dringend verlassen. Die Beschäftigten in den Kitas wissen sehr gut und sind auch kreativ, was Lösungen angeht und wie man es gestalten kann, damit es funktioniert. Deswegen ist es uns ganz wichtig, auch hier immer mit dabei zu sein und die Diskussionen mitzugestalten.
Entgegen der vorherigen Andeutung werden die Kitas und Grundschulen in Baden-Württemberg nicht zum 18. Januar wieder eröffnet. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Donnerstag verkündet. Schulen und Kitas bleiben bis Ende Januar geschlossen. Die Kitas sind allerdings immer noch in der Notbetreuung, und die Gewerkschaft Verdi fordert in dieser Notbetreuung verbindliche Regelungen und mehr Schutz für Kinder und Beschäftigte, und will auch beim Blick auf eine möglicherweise anstehende Öffnung die Einbeziehung der Mitarbeiterinnen bei Gesundheitsschutzkonzepten. Wir haben über das Thema mit Hanna Binder, der stellvertretenden Verdi-Landesbezirksleiterin, gesprochen.
Am Freitag tritt der Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen in Kraft. Deutschland ist nicht dabei. Und dabei jetzt hier in diesem Gespräch ist Uta Pfefferle von dem Freiburger Friedensforum. Erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich angerufen wurde von euch.
Atomwaffenverbotsvertrag, da gab es doch diesen Atomwaffensperrvertrag, und der wurde bereits kurz vor 70, das heißt vor, das ist ja über 50 Jahre her, unterschrieben. Und jetzt gibt es den Atomwaffenverbotsvertrag, zwar nicht für alle Länder, aber doch für alle Länder irgendwie gedacht. Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Weshalb haben wir jetzt diesen Atomwaffenverbotsvertrag? Und was ist da los?
Also der Atomwaffensperrvertrag, den hatten ja die atomwaffenbesitzenden Länder abgesprochen und hofften damit, dass nur sie Atomwaffenländer sind. Und das hat aber dann nicht geklappt. Es kam ja dann inzwischen noch Pakistan, Indien wurde dann inzwischen auch Atomwaffenland. Der Sperrvertrag hat nicht funktioniert und war nur von der Seite der atomwaffenbesitzenden Länder. Aber der Atomwaffenverbotsvertrag jetzt, der hat eine ganz andere Wirkung, wenn er denn mal eine Wirkung kriegt.
Ja, um was handelt es sich hier? Ich glaube, beim Atomwaffensperrvertrag ging es darum, dass man eben die Atomwaffen oder das Wissen von über Atomwaffen nicht weitergibt. Und beim Verbotsvertrag?
Beim Verbotsvertrag, da soll es dann mal irgendwann so weit sein, dass die Länder, die jetzt unterschrieben haben, die haben sich, die 51 Länder, die haben sich jetzt verpflichtet, keine Atomwaffen haben zu wollen. Und das müsste eben jetzt so eine Welle weitergehen, als am 17.07.2017 in New York bei der UNO von 122 Ländern das beschlossen wurde, dass man den Atomwaffenverbotsvertrag ins Leben ruft und der aber ratifiziert werden musste und inzwischen von 51 Ländern auch ratifiziert worden ist. Jetzt fehlt aber nur an all den großen Ländern und den atomwaffenbesitzenden Ländern, dass sie das unterschreiben und dann müssten sie ihre Atomwaffen verschrotten.
Das heißt, den ersten Vertrag haben die atomwaffenbesitzenden Länder unterschrieben, hat nicht geklappt. Die anderen oder Teile der anderen sind doch an Atomwaffen herangekommen. Und jetzt haben die anderen unterschrieben, die keine Atomwaffen haben und sich eigentlich verpflichtet haben, keine Atomwaffen sich zuzulegen und ja eigentlich auch keine Atomwaffen kriegen könnten, weil die anderen, die Atomwaffen haben, haben sich ja verpflichtet, denen nichts zu geben. Und jetzt haben wir so ein gewisses Part. Warum ist eigentlich Deutschland nicht dabei? Ich meine, Deutschland hat ja auch keine Atomwaffen.
Ja, ja, das ist noch eigentlich eine gute Sache. Nach dem Zweiten Weltkrieg war beschlossen worden, dass Deutschland keine Atommacht werden darf. Und das hatten die Alliierten so festgelegt und das war ja eigentlich gut so. Aber durch die NATO und die Stationierung der US-Atomwaffen in Büchel, in der Eifel, haben die Deutschen sich so ein Hintertürchen aufgestoßen und haben gesagt, hurra, wir sind dann doch auch irgendwie dabei, nennen das die atomare Teilhabe, weil im Kriegsfall deutsche Piloten, deutsche militärische Piloten, deutsche Bomber mit diesen Atombomben in Kriege fliegen werden.
Das bedeutet, Deutschland wird Handlanger oder könnte Handlanger der Amerikaner, sprich einer atomwaffenführenden Macht werden, könnte ja genauso gut die Franzosen sein und dann aktiv Atombomben werfen.
Ja, so ist es.
Was macht eigentlich momentan Deutschland in dieser Richtung? Atombomben sind ja relativ alt und werden zum Teil erneuert. Ist Deutschland hier auf dem Weg, dass man sagt, okay, wir beteiligen uns weiter dran, dass man sich neue Waffen zulegt, die eben auch Atombomben werfen könnten?
Ich glaube, das ist im Moment nicht der Schwerpunkt, zumal eben die US-Atombomben jetzt in Büchel erneuert werden und zielsicherer werden und kleiner anscheinend. Ich habe noch keine gesehen, aber die werden auf jeden Fall ihre Atombomben erneuern. Und das Problem aber entsteht dann, dass unsere Tornados, die bislang die in Probe und in ihren Flügen haben sie ja die Tornados gebrauchen können für diese US-Atombomben. Das wird in Zukunft nicht sein. Sie müssen sich neue Bomber zulegen und das ist ein ordentlicher Kostenpunkt.
Jetzt wird ja am Freitag dieser Atomverbotsvertrag in Kraft treten, da 51 Staaten zugesagt haben, ihn zu unterschreiben bzw. bereits unterschrieben haben. Und das ist natürlich ein Grund zu feiern. Ihr feiert zumindest mit. Das heißt, auf dem Rathaus findet eine Flaggenparade statt. Wie steht denn eigentlich Freiburg zum Atomwaffenverbotsvertrag?
Ja, also das ist so ein ganz, ganz kleines Lichtblickchen. Unser OB Martin Horn hat am 30. April 2019 als Mayor for Peace, Bürgermeister für den Frieden, diese Aktion, die von dem Bürgermeister aus Hiroshima ausgegangen ist, und eine weltweite internationale Bewegung ist. Er hat am 30. April 2019 den Städteappell unterzeichnet und der Schwerpunkt heißt dann Cities are not targets. Also Städte sind keine Ziele. Und wenn Krieg geführt wird, in der Regel werden diese Bomben in Städten abgeworfen. Man hat es gesehen bei Hiroshima und Nagasaki. Und ist eine Bewegung im Gange, die von unten, von den Städten kommt und wo man ein klein bisschen hoffen kann, dass die sich ausbreitet. Aber naja.
Dann gleich die nächste unverschämte Frage von mir. Was soll das Ganze? Ich meine, was können die Städte von unten tun? Ist es nur nicht irgendwie Kosmetik, dass irgendein Bürgermeister eine wichtige, sehr gewichtige Rede hält, eine Unterschrift leistet und ansonsten war es das Ganze? Was macht denn Freiburg ganz konkret, um das Ganze mit Leben zu erfüllen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Ich schwanke zwischen ist doch eine Bewegung und vielleicht entsteht was draus und so ein bisschen resignierend, naja. Aber bleiben wir mal auf der positiven Seite, wenn alle Bürgermeister von allen Großstädten das unterschreiben und die politische Bewegung von unten nach oben geht, es ist ja oft so, dann mag es doch vielleicht auch bei den Politikern ankommen. Ich weiß es nicht, ich hoffe es.
Dann danke ich mal hier Uta Pfefferle für dieses Gespräch. Merci. Aussitzen löst nicht die Probleme der sonderpädagogischen Schulen im Land. Während die übrigen Schulen geschlossen blieben, wurden die Schulen für Kinder mit Behinderungen in Baden-Württemberg einfach geöffnet. Obwohl sich hygienische Vorsichtsmaßnahmen aufgrund der Behinderung der Kinder vielfach nicht umsetzen lassen. Um sich ein Bild zu machen, hat Radio Dreieckland mit mehreren Lehrerinnen und Lehrern gesprochen, sowie letzte Woche auch mit einem Schulleiter. Mittlerweile gibt es auch Gerüchte, Lehrerinnen würden wegen der Kritik Abmahnungen drohen, weil sie sich nicht an den Dienstweg gehalten hätten. Die Redaktion hat keinen konkreten Anhaltspunkt dafür, dass das stimmt und bezweifelt es. Trotzdem hat sich Radio Dreieckland dazu entschlossen, den Namen der Lehrerin, mit der das beistehende Interview geführt wurde, nicht zu nennen.
Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, um was es geht?
Ja, also im Grunde geht es darum, dass eben in der vergangenen Woche die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung oder dem Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung, also das, was früher die Schulen für geistig Behinderte waren oder die Schulen für Körperbehinderte, in den regulären Betrieb unter Pandemiebedingungen starten, im Gegensatz zu allen anderen Bildungseinrichtungen im Land.
Was bedeutet das?
Das bedeutet eben, dass der Unterricht im Grunde regulär stattfindet und zwar die Präsenzpflicht ausgesetzt ist, also die Kinder und die Jugendlichen nicht kommen müssen, aber eben ganz ansonsten regulärer Unterricht stattfindet. Das heißt, in dem Fall dieser Schulen dann auch, dass die alle mit Kleinbussen transportiert werden, querbeet durch alle Klassen und Gruppen gemischt, was natürlich im Moment auch ein bisschen bedenklich ist, weil es darum geht, überall Kontakte zu vermeiden. Und das ist auch das, was vielen dann aufstößt. Überall sollen wir möglichst jeden Kontakt vermeiden. Und da vor Ort treffen sich jetzt sehr, sehr viele Menschen, die größtenteils oder viele von denen auch Risikopersonen sind.
Also gesundheitlich besonders gefährdet durch die Krankheit.
Ja, genau. Also die eben aufgrund von den Beeinträchtigungen, die sie haben, ein besonderes Risiko haben, auch schwerere Verläufe dann zu erleiden.
Ich stelle mir das so vor, dass so Sonderpädagogik, also es sind ja Schülerinnen und Schüler, die eine in der einen oder anderen Weise eine Behinderung haben, körperlich oder psychisch. Und dass da auch ja so eine Kontaktvermeidung und diese ganzen Hygieneregeln eigentlich sich nicht so generell durchhalten lässt.
Nee, also das ist richtig, das ist im Grunde nicht möglich. Es ist nicht möglich, Abstand zu halten. Natürlich nicht bei all diesen Assistenzleistungen, die man so den Tag über macht, sei es jetzt, was das Essen angeht oder was das zur Toilette gehen angeht, aber auch den Unterricht an sich, der einfach sehr, sehr häufig sehr körpernah stattfindet. Also in der direkten Begleitung der jeweiligen Person. Und da wir auch viel dann mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die Schwierigkeiten haben zu sprechen oder zu kommunizieren, sind die Masken dann da natürlich auf der einen Seite unbedingt notwendig, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr schwierig.
Nun hat es ja eine Petition gegeben, die auch von ziemlich vielen Leuten unterschrieben wurden, da eine andere Lösung zu finden, also zum teilweise anderen Unterricht und so, oder eben halt eben dann doch schließen. Wie hat das Ministerium darauf reagiert?
Meines Wissens nach bisher gar nicht. Was eigentlich schon auch erstaunlich ist, weil mittlerweile doch über 10.000 Menschen diese Petition unterschrieben haben.
Also es hat auch keine ablehnende Antwort gegeben, sondern einfach überhaupt keine.
Nö, genau. Also es gab überhaupt, also ich weiß nicht, ob jetzt die Personen, die diese Petition gestartet haben, eine persönliche Reaktion bekommen haben, aber öffentlich wurde zu dem Sachverhalt auch kein Wort verloren, was auch schon aber die gesamte Pandemiesituation so ist. Also seit eigentlich März des vergangenen Jahres kommt Verordnung um Verordnung und die Besonderheiten der SBBZ werden da nie auch nur mit einer Silbe erwähnt. Manchmal kommen dann mit großer zeitlicher Verzögerung dann nochmal irgendwie Hinweise oder Einschränkungen oder so, aber genau, ansonsten kommt da sehr wenig bis nichts.
Gibt es jetzt von dir aus noch was, worauf du besonders eingehen würdest?
Also ich finde schon auch, dass es noch so eine zweite Dimension irgendwie hat, weil in dem öffentlichen Diskurs, so auch wenn er kaum stattfindet, aber da, wo es dann mal darum geht, eigentlich, wenn es um die Kinder und Jugendlichen geht, die eben diese Schulen besuchen, dann schon ein sehr abwertendes Bild eigentlich gezeichnet wird. Ne? Also dann geht es auch von Seiten der bildungspolitischen Sprecherin der Grünen ausschließlich um Behandlung, Therapie und Betreuung. Und das setzt sich irgendwie so fort, wo man dann also doch sehr verwundert ist und so das Gefühl hat, man muss auch mal sagen, auch diese Kinder und Jugendlichen haben einen Anspruch auf Bildung und auch die lernen was in diesen Einrichtungen. Und ja, es ist, also ich finde es dramatisch, dass man da überhaupt 2021 noch was dazu sagen muss, aber das stößt mir persönlich schon sehr auf.
Ihr seid ja auch Lehrerinnen und Lehrer und Schulen und ihr seid keine Behandlung, was da eigentlich läuft, sondern eben Unterricht.
Genau. Also es ist natürlich so, dass es also an vielen Einrichtungen Therapeutinnen ergänzend ins Haus kommen oder in den großen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit einer Körperbehinderung, die auch im Unterricht mit dabei sind, aber in erster Linie geht es schon darum, dass diese Kinder und Jugendlichen einen Anspruch auf Bildung haben. Und das ist unser Auftrag.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 21. Januar 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad. My homeland,
Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Alle play, Ratta!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.